Am Telefon begrüße ich jetzt Christine Pietschik. Hallo.
Hallo.
Du bist in der Nebenklage beim Prozess gegen die Gruppe Freital. Wer ist die Nebenklage eigentlich im Prozess gegen die Gruppe Freital?
Also es gibt so drei große Tatkomplexe, wenn man das so sagen will, wo Geschädigte sich entschlossen haben, in die sogenannte Nebenklage zu gehen. Das ist einmal die Gruppe der Angegriffenen aus dem Hausprojekt der Mangelwirtschaft in der Oberbeckstraße. Da gibt es drei Nebenkläger und einen Nebenklagevertreter, also einen Rechtsanwalt, der die dort vertritt. Dann gibt es die geschädigten eritreischen Geflüchteten aus Freital. Die sind auch in der Nebenklage mit zwei Personen und einem Rechtsanwalt. Und ich und die Kollegen Frau Dr. Lang und Alexander Hoffmann aus Kiel vertreten die syrischen Geflüchteten aus Freital, die dort Opfer des versuchten Mordes geworden sind.
Die Hauptverhandlung startete am 7. März beim Staatsschutzsenat des Oberlandesgerichts Dresden, und aber es findet ja nicht im eigentlichen Gebäude des Oberlandesgerichts statt, sondern es wurde ja da oben an der Stauffenbergallee extra ein Gerichtsgebäude hergestellt für diesen ganzen Prozess. Also es wird relativ ein großer Aufwand da betrieben. Ist das denn überhaupt gerechtfertigt aus deiner Sicht?
Naja, die Problematik ist, die Generalbundesanwaltschaft kann sich so ein bisschen aussuchen, wo sie es anklagt. Hier haben sie es beim Oberlandesgericht Dresden angeklagt. Es ist grundsätzlich immer ein Oberlandesgericht zuständig für erstinstanzliche Strafsachen, wenn der Tatvorwurf auf Bildung einer terroristischen Vereinigung lautet. Hier haben sie gesagt, sie klagen es beim Oberlandesgericht Dresden an, weil die Taten alle in Sachsen passiert sind. Und dann muss das Gericht natürlich bestimmte Sicherheitsanforderungen erfüllen. Also das fängt damit an, dass es einen Saal gibt, der so von der Öffentlichkeit, weil Hauptverhandlungen auch beim OLG in der ersten Instanz sind immer öffentlich, aber die Öffentlichkeit muss so von den Angeklagten, den Rechtsanwälten, dem Gericht, der Generalbundesanwaltschaft und auch von uns, von der Nebenklage, so abgeschirmt sein, dass es dort nicht die Gefahr gibt, dass Personen da in diesen Raum eindringen können. Das heißt, man braucht diese Panzerglasscheibe, die es da gibt. Dann ist es so, dass die Angeklagten immer getrennt eingeschlossen werden können müssen in den Verhandlungspausen, die länger dauern. Und diese Voraussetzung hat offensichtlich das ursprüngliche Gebäude des Oberlandesgerichts Dresden nicht erfüllt. Das heißt, man hatte dann die Wahl, klagt man es zu einem anderen OLG an, also meinetwegen München oder OLG in Brandenburg, wo man sich dagegen entschieden hat und hat gesagt, okay, dann müssen wir die Voraussetzungen dafür schaffen. Also das sind noch viele andere kleine Voraussetzungen, also Büros für die Rechtsanwälte, Dolmetscherkabinen etc. pp. Und hat dann gesagt, wir nehmen das Geld in die Hand, 5,5 Millionen konnte ich der Presse entnehmen, waren das wohl, und bauen. Und da kann man sich dann darüber streiten, ob das ein gutes oder ein schlechtes Signal ist, bauen eine Unterkunft für Geflüchtete um, also das soll wohl der Speisesaal gewesen sein, um da diesen Gerichtsprozess. Ich glaube, dass für das politische Gewicht, was dieser Prozess hat, nicht nur in Sachsen, sondern auch über Sachsen hinaus, man in der Justiz gut beraten ist, dieses Geld zu investieren und zu sagen, wir machen hier einen Prozess, der A, die Sicherheitsvorkehrungen, die man dazu treffen hat, also wir reden hier ja auch von Sprengstoffanschlägen, erfüllt, dass dort alle Prozessbeteiligten heil diesen Prozess überstehen. Aber wir nehmen das Geld auch in die Hand, um hier einen vernünftigen, der Öffentlichkeit auch die Möglichkeit gebenden Prozess zu führen, sich daran zu beteiligen und das wahrzunehmen.
Die sächsische Staatsanwaltschaft, die hätte jetzt in dem Prozess nicht wegen einer terroristischen Vereinigung, also nach Paragraf 129a vermittelt, sondern eigentlich dann nur wegen den konkreten Straftaten. Dass überhaupt gegen die Bildung einer terroristischen Vereinigung ermittelt wurde, das liegt daran, dass die Bundesanwaltschaft den Fall an sich gezogen hat. Man kann also sozusagen sagen, es gibt da so ein bisschen auch einen Konflikt zwischen sächsischen Behörden und Bundesanwaltschaft. Wie kriegst du das so mit als Nebenklägerin?
Also man muss dazu sagen, der Mandant, den ich vertrete, da war der Sprengstoffanschlag ja schon mal angeklagt, und zwar mit wenigen Hauptverhandlungstagen zum Amtsgericht Dresden. Und damals haben wir schon gesagt, also die Kollegin und ich, die da Geschädigte vertreten, dass eigentlich doch augenscheinlich sein muss, dass hier immer die gleichen Beschuldigten oder zumindest immer ein Kern von Beschuldigten namentlich gleich ist. Die kannten wir dann auch schon aus dem Verfahren, als es diesen Angriff auf das Auto von geflüchteten Unterstützerinnen und Unterstützern gab. Und dass man das doch sehen muss, also gerade wenn man bei der Generalstaatsanwaltschaft Dresden so eine Arbeitsgruppe hat, die sich nur mit politisch motivierter Kriminalität beschäftigt und dass es augenscheinlich ist, dass es sich hier um eine gefestigte Gruppe handelt, die ganz planvoll agiert und dann noch aus der Erfahrung heraus, dass gerade die Staatsanwaltschaft Dresden ja überhaupt nicht zimperlich ist, hier so Organisationsdelikte, also wir erinnern uns nur an dieses ganz unsägliche Antifa-Sportgruppenverfahren, da waren sie ja sehr schnell zu sagen, wir haben hier ein Organisationsdelikt, zwar damals nur 129, aber das war so augenscheinlich, dass es sich hier um eine gut vernetzt agierende Gruppe und eine feste Gruppe von Personen handelte, die sich auch immer wieder gesteigert haben in den Straftaten, die sie begangen haben. Also man fing dann an mit so sogenannten Propagandadelikten, ging dann über zu Dachbeschädigungen, dann setzte man schon diese Sprengkörper ein und dann ging es aber dann auch nicht mehr nur gegen Gegenstände, sondern tatsächlich gegen Objekte, wo man Menschen schaden wollte und da auch den Tod in Kauf genommen hat. Ich glaube, dass die Bundesanwaltschaft gut beraten war, das zu sehen und das an sich zu ziehen, was die Staatsanwaltschaft Dresden oder die Generalstaatsanwaltschaft Dresden bewogen hat, da die Augen zu verschließen oder ob sie es einfach nicht sehen konnte, weil ihnen das Gefühl dafür fehlt, was sind organisierte rechte Straftaten. Das wird zu klären sein, auch in diesem Prozess. Und ich bin sehr zuversichtlich, dass wir auch da verantwortlich in diesem Prozess hören und genau dazu befragen werden. Aber ich glaube, dass die Generalbundesanwaltschaft da auch ein Interesse daran haben muss, zu sehen, was läuft da schief. Also warum sehen wir das? Also müssen wir hingehen und uns die Sachen holen? Warum werden die uns nicht vorgelegt, was der eigentlich normale Gang wäre? Weil das natürlich für die auch einen Arbeitsmehraufwand bedeutet, wenn sie eben Sachen nicht mehr angeboten bekommen, sondern tatsächlich Zeitung lesen müssen, um zu sehen, wo entwickelt sich hier so eine Vereinigung, die eigentlich in unseren Zuständigkeitsbereich fällt.
Nun könnte man ja auch drüber streiten, ob Leute überhaupt wegen ihrer Organisierung angeklagt werden sollen oder wegen den konkreten Straftaten, die sie begangen haben. Also es ist ja dieser Paragraph 129a ist ja auch strittig, beziehungsweise war es ja auch in Sachsen strittig, die Ermittlungen gegen Linke nach Paragraph 129, also Bildung einer kriminellen Vereinigung, was da passiert ist. Wie stehst du dazu?
Also es ist ja noch ein Unterschied 129a, 129. Was man aber ganz klar sagen muss, dass was dem deutschen Strafrecht eigentlich total fremd ist, sind diese Paragraphen, die eigentlich Gefährdungsdelikte sind. Das heißt, die Strafbarkeit nach diesen Organisationsdelikten fängt nicht da an, wo eine Straftat begangen wird, die auch nach einem anderen Paragraphen strafbar wäre, sondern hier wird den Ermittlungsbehörden sehr frühzeitig die Möglichkeit gegeben zu sagen, da bildet sich eine Gruppierung, die plant, Straftaten zu begehen oder dazu ansetzt, Straftaten zu begehen. Und schon dieses sich organisieren reicht dazu aus, da zu ermitteln. Das hat man ganz oft auch gegen Links, also dass ganz niedrigschwellige Straftaten genommen werden, um dann eigentlich nur Gebrauch davon zu machen, um die auszuforschen, um Strukturen zu ermitteln, um Personen langfristig zu überwachen, weil es ja auch natürlich die entsprechenden Eingriffsbefugnisse gibt, Telefonüberwachung, Observation etc. pp. Und das ist natürlich total fatal. Ich glaube, dass man es nicht so einfach gleichsetzen kann in diesem Fall hier, weil hier haben wir es eben nicht mit einer Gruppierung zu tun, wo die einzige Konstruktion darauf beruht, also was man zum Beispiel in diesem 129er-Verfahren in Dresden hatte, was gegen engagierte Antifaschistinnen geführt wurde, wo es tatsächlich nur darum ging, die haben eine Gruppe gebildet. Mehr wissen wir eigentlich nicht über diese Personen, sondern hier haben wir ja in diesem Fall Freital und deswegen finde ich das nicht vergleichbar und man kann sich da nicht einfach so eine Meinung darüber bilden, haben wir da tatsächlich eine Gruppierung, die agiert hat, die mehrere Straftaten begangen hat, die, und das sagt ja selbst die Verteidigung, ja, das ist auch alles schon strafbar, was sie da gemacht haben, die auch Personen nach dem Leben getrachtet haben. Deswegen, glaube ich, kann man das nicht gleichsetzen. Man muss es aber auch einfach mal so formulieren. Es geht nicht darum, dort zu sagen, ja, wir wollen eine Verurteilung nach 129a, sondern uns geht es oder unseren Mandanten geht es darum, aufzuklären, warum ist das mit ihnen passiert? Also warum trachtet jemand nach meinem Leben nur aufgrund meiner Herkunft? Und wenn es sich da um organisierte, rechte Strukturen handelt, die gut vernetzt sind, die militant agieren, die eine Ideologie dahinter haben, dann, glaube ich, muss das aufgeklärt werden. Und das ist dann nicht eine Frage, ob der 129a dafür gut oder schlecht ist, sondern es geht darum, das aufzuklären. Das hat erstmal vordergründig in diesem Verfahren nichts mit einer politischen Kritik an diesem Paragraphen zu tun, sondern mit dem politischen Umgang mit solchen Delikten, die von rechts kommen und die vermehrt kommen und die überall passieren könnten, nicht nur in Sachsen. Aber eine grundsätzliche Kritik an Organisationsdelikten, da muss man sich, glaube ich, globaler mit auseinandersetzen.
Nun gibt es ja bei so einem Prozess auch eine Staatsanwaltschaft, die sozusagen dann auf der anderen Seite der Angeklagten sitzen. Wozu ist dann eigentlich eine Nebenklage notwendig aus deiner Sicht? Oder überhaupt?
Also ich glaube, Nebenklage ist erstmal dafür notwendig, den Personen, die da geschädigt worden sind. Ich versuche immer dieses Wort Opfer zu vermeiden, weil es genau da ansetzt, wo eigentlich Nebenklage dann ihren Arbeitsauftrag auch hat, denen eine Stimme in diesem Verfahren zu geben. Der normale Gang ohne eine Nebenklage wäre die Situation, dass jemand, der geschädigt wird von so einer Straftat, da einmal zum Gericht kommt, da seine Zeugenaussage macht und dann in diesem Verfahren eigentlich, außer als Objekt, über das immer wieder geredet wird, keine Rolle mehr spielt. Und die Nebenklage versetzt aber Geschädigte in die Situation, eben aus dieser Objektrolle hinauszukommen und zu sagen, wenn ich eine andere Frage habe als eine Staatsanwaltschaft, also wenn es mir nicht nur darum geht zu sagen, ich arbeite meine Anklageschrift ab und wenn das alles passt, dann stelle ich da einen Antrag auf ein bestimmtes Strafmaß und dann wird der Angeklagte halt verurteilt oder eben nicht verurteilt, je nachdem, was die Beweisaufnahme ergeben hat, dann kann diese Interessenlage ja bei einem Geschädigten oder einer Geschädigten ganz anders sein, nämlich diese Fragen nach dem Warum, die werden immer sehr stiefmütterlich behandelt. Also zu sagen, was war denn das Motiv des Täters, mir das anzutun? Wo kommt das her? Braucht es dafür ein bestimmtes Moment? Braucht es einen bestimmten gesellschaftlichen Konsens dafür? Braucht es eine Umgebung und einen Unterstützerkreis, damit ich das tue, dass ich über diese Hemmschwelle, jemanden nach dem Leben zu trachten, hinauskomme? Das sind alles Sachen, die eigentlich grundsätzlich nicht originär von Staatsanwaltschaften erforscht werden in so Gerichtsverfahren, die aber immer ganz vordergründig für Geschädigte sind. Also natürlich will ich wissen, warum mir jemand nach dem Leben trachtet. Das macht für die Strafbarkeit, also für den Grundsatz, muss da jemand für bestraft werden. Erstmal spielt das keine Rolle, wenn das Delikt verwirklicht wird. Und um diese Fragen zu klären und um auch unsere Mandanten zu schützen durch Anträge, dass eben genau die Angeklagten nicht ihre Adressen erfahren, dass sie in der Zeugenvernehmung fair behandelt werden, dass keine unzulässigen Fragen gestellt werden, aber dass auch eben Tathintergründe gut möglichst aufgeklärt werden. Dafür ist eine Nebenklage aus meiner Sicht immer da und auch notwendig. Was wir in der Regel nie tun, wenn wir Nebenklage in Verfahren gegen Personen aus dem rechten Spektrum machen, ist zu sagen, uns geht es darum, dass es unbedingt einen Monat mehr Haft gibt, als die Staatsanwaltschaft fordert. Das ist meistens nicht unser Arbeitsauftrag.
Ihr betreibt ja auch einen Blog www.gruppe-freital-nebenklage.de. Dort kann man so nachlesen, was so an den einzelnen Verhandlungstagen passiert ist. Warum betreibt ihr den Blog?
Der Kollege Hoffmann aus Kiel und ich, wir waren der Meinung, dass es notwendig ist, auch immer so ein bisschen, wie sieht die Nebenklage, was ist da heute passiert, was war da wichtig, was war aus Sicht unserer Mandanten oder wie wir dieses Verfahren betrachten, heute so ein markanter Punkt. Und es ist, glaube ich, auch für Medien schwer, so einen langwierigen Prozess kontinuierlich zu begleiten. Und wir wollten einfach ein Medium schaffen, wo man es interessierten Personen, die vielleicht auch nicht in Dresden sind, möglich machen, das ganz einfach, also ganz niedrigschwellig immer wieder mitzuverfolgen und auch in einer kurzen, pointierten Art und Weise zu erfahren, was da passiert, weil wir das für einen unglaublich wichtigen Prozess für die momentanen gesellschaftlichen Verhältnisse in Deutschland halten. Und diese Möglichkeit gibt halt nun mal das Internet mit so einem Blog einfach gut her.
Und das gibt jetzt sozusagen auch dieses Interview ein bisschen her. Es sind ja 8 Angeklagte, 7 Männer und eine Frau. Und es gibt ja 2 Sachen, die da dokumentierbar sind. Einmal, wie stellt sich das dar? Was haben die Angeklagten sozusagen getan? Und dann der zweite Punkt ist, wie sind die Ermittlungen dazu gewesen? Was wurde denn in den Verhandlungstagen, die bis jetzt stattgefunden haben, was wurde so hauptsächlich verhandelt?
Also wir haben ganz einschneidendes Erlebnis war natürlich die Aussage des einzigen Angeklagten, der geredet hat. Der jüngste Angeklagte hat sich da 2 Tage den Fragen des Gerichts und der Generalbundesanwaltschaft, der Verteidigung und der Nebenklage gestellt. Ob das jetzt umfassend war und ob das alles stimmt, das maße ich mir gar nicht an, das heute schon beurteilen zu können. Dafür ist einfach der Stoff, den wir da zu behandeln haben und was man dagegen prüfen muss, was sagen andere Zeugen etc. pp., einfach zu umfänglich. Aber das war schon beeindruckend, wie er sagte, naja, natürlich wusste ich zum Beispiel, was diese Sprengkörper, die wir da an die Fenster der geflüchteten Unterkünfte geklebt haben, dass die tödlich sind. Ich möchte nicht, dass so ein Ding neben mir hochgeht. Da gehe ich davon aus, da gibt es schwerste bis tödliche Verletzungen und er kannte Videos dazu. Also ganz klar war, dass da rausgekommen ist, dass aus unserer Sicht da jemand auch Tötungsvorsatz hat. Bei Tötungsvorsatz heißt es auch so, naja, es ist mir eigentlich egal, ob da jemand zu Schaden kommt oder nicht, aber ich weiß, dass das total kreuzgefährlich ist und dass das passieren kann, aber ich tue nichts dagegen, dass das eben nicht passiert. Was in seiner Aussage auch ganz klar wurde, war, dass die Verbindung der Gruppe Freital zu den Freien Kräften Dresden und auch in rechte Parteien, also die NPD, ganz, ganz stark war, dass noch weitere Anschlagsziele schon ausgekundschaftet waren, dass man sich hochkonspirativ verhalten hat, also man so einen Chat betrieben hat, wo man der Meinung war, diese Nachrichten würden gelöscht werden. Das war, glaube ich, ein ganz wichtiger Moment in diesem Verfahren, insbesondere um da auch die öffentlichen Äußerungen der Verteidigung so ein bisschen ad absurdum zu führen, die da am ersten Hauptverhandlungstag gefallen sind. Die sind ja nicht gefährlicher als jede Rockergruppe. Also einfach mal zu sagen, nein, nein, das ist schon eine ganz andere Liga, in der hier gespielt wird. Und seit dieser Aussage befinden wir uns in der Beweisaufnahme. Wir haben bis jetzt mehrere Polizeibeamte gehört, die da Ermittlungstätigkeiten hatten. Wir haben auch schon Sprachnachrichten uns angehört. Wir haben einen Zeugen gehört, der so einen USB-Stick eines der Angeklagten ausgewertet hat und dort, er bezeichnete es als Rohrbombenbauanleitung, gefunden hat. Also wir puzzeln jetzt in diesem Verfahren so ein bisschen dieses Gesamtbild zusammen und sind da aber offensichtlich auch total am Anfang erst. Was man aber jetzt schon feststellen muss, und das fällt vielleicht Leuten von außerhalb besonders auf, also so manchmal habe ich das Gefühl, ist, dass die Beamten des sogenannten operativen Abwehrzentrums, also soweit ich das verstanden habe, einer Art Spezialeinheit der sächsischen Polizei, die sich um politisch motivierte Kriminalität kümmert, es doch ein wenig fremd ist, nach Tatmotivationen zu schauen und wenn sie solche in den Händen haben, dann auch richtig einzuordnen und zu bewerten. Also wie man zu der Erkenntnis kommt, dass eine Hakenkreuzflagge nicht, die man auffindet bei einem der Angeklagten, nichts Besonderes ist, was für das Verfahren dokumentiert werden muss oder wie man darauf kommt, wenn man jetzt Datenträger auswertet, dass da zwar schon Dinge mit Bezug zum Nationalsozialismus drauf sind, aber die nicht als verfahrensrelevant eingestuft werden. Das finde ich schon wirklich abenteuerlich. Aber einfach zu sagen, zum Beispiel, wir finden bei einem der Angeklagten eine selbstgebrannte CD. Da steht drauf, Gigi und die braunen Stadtmusikanten. Aber die finden wir überhaupt nicht wichtig. Die nehmen wir auch nicht mit. Und da weiß jeder, der interessiert passiert in den letzten Jahren, ein bisschen Zeitung gelesen hat, dass diese Band ganz eng verbunden ist mit der rechten Szene, dass die haben diesen Dönerkiller-Song gemacht, der mit den Taten des NSU in Verbindung gebracht wird, also wirklich menschenverachtende, widerliche Musik. Da müsste eigentlich das augenfällig sein, dass das Verfahrensrelevanz hat. Und das finde ich schon ein gehöriges Armutszeugnis für diese Art von Ermittlungsgruppe. Was wir vielleicht klären werden, aber vielleicht auch nicht, ist die Frage, gibt es da ein Defizit bei den Beamten, dass sie einfach sich da nicht auskennen? Oder ist es ein bewusstes Wegschauen oder hier in dem Fall wieder wegliegen?
Es wurde also auch direkt ermittelt. Also ist jetzt eine Frage, ob es Verbindungen der Gruppe Freital zur Freien Kameradschaft Dresden oder NPD gibt, oder?
Also soweit sind wir noch nicht in dem Verfahren, wie da natürlich diese konkreten Ermittlungen ausgestaltet sind. Da werden wir noch ganz viele Beamte dazu hören. Aber zumindest die Generalbundesanwaltschaft fragt auch immer in diese Richtung, wie waren da die Verbindungen, die ermitteln. Das wissen wir auch seit dem letzten Hauptverhandlungstag gegen einen NPD-Stadtrat wegen Mitgliedschaft in einer terroristischen Vereinigung. Also ich gehe davon aus, dass die Ermittlungen zumindest der Generalbundesanwaltschaft in diese Richtung und in diese Verbindungen hineingehen.
Jetzt ist ja die Gruppe Freital nicht ohne die flüchtlingsfeindlichen Proteste in Freital zu denken, wo mehrere tausend Teilnehmer teilgenommen haben. Immer freitags war das, 2015. Waren da in den Verhandlungstagen auch Verbindungen der Gruppe da in diese Organisationsteams irgendwie zur Sprache gekommen? Beziehungsweise ist das Ganze ja auch im Zusammenhang mit den ganzen Pegida-Demonstrationen in Dresden immer zu denken? Und es hat ja zum Beispiel auch Lutz Bachmann dort in Freital gesprochen.
Also das Wort Pegida ist noch nicht einmal gefallen in diesem Gerichtssaal. Ich glaube, dass das noch Thema werden wird, aber das hat jetzt in den vergangenen Verhandlungstagen ist das Wort Pegida nie gefallen. Was natürlich schon augenscheinlich ist, dass immer wieder, also sowohl Zeugen als auch der Angeklagte, der ausgesagt hat, gesagt hat, naja, natürlich haben wir uns bei den Demos getroffen und natürlich haben wir, also manche von denen mögen sich da auch kennengelernt zu haben. Man wird sich da irgendwie mal ein Bild davon machen müssen, war das nur ein Ort, wo man sich treffen konnte, wo man mit Gleichgesinnten da war oder hatte das so ein identitätsstiftendes Moment für die Angeklagten, sich zu dieser Gruppe zusammenzuschließen. Aber bislang ergibt sich da noch kein eindeutiges Bild. Was sich aber schon ergibt aus den bisherigen Beweisaufnahmen, wobei wir da natürlich noch ganz wenig Leute gehört haben, nämlich den einen Angeklagten und einen Zeugen dazu, ist, dass Personen, die Verbindung zu dieser Gruppe Freital haben und die bis jetzt ausgesagt haben, alle auf diesen Demonstrationen waren. Da waren auch schon Anmelder dabei, da waren auch, dieser Anmelder hat in seiner Zeugenaussage auch gesagt, ja, und da kamen dann auch Leute, schwarz gekleidet aus Dresden, um uns zu unterstützen und da sollte dann am Ende dieser Demonstration, sollte da dieses Hotel Leonardo gestürmt werden und es war eine ganz aggressive und gewalttätig aufgeladene Stimmung, aber ob es da tatsächlich Überschneidungen gibt, auch in der Organisation dieser, also asylfeindlichen, also Proteste mag ich ja fast immer irgendwie nicht nennen, weil so ein Protest hat ja noch so einen demokratischen Kern, sondern also diesen Anfeindungen dagegen, gegen die Geflüchteten, das ist schon augenscheinlich. Aber wie weit das verflochten ist, das müssen wir einfach in diesem Verfahren aufklären. Klar ist aber, dass diese Demonstrationen mit Sicherheit eine Stimmung in Freital geschaffen haben, durch die sich die Angeklagten in den angeklagten Taten, so sie die denen begangen haben und ihnen das nachweisbar ist, mit Sicherheit gerechtfertigt gefühlt haben. Also so eine Art von, das ist ja der Rückenhalt, den wir haben und da muss man keine Prozessakten kennen, dass diese Bilder und Videos aus Freital, die sind ja weit durch die Medien gegangen, wie schlimm da auch die Äußerungen von Anwohnern waren und was da gehetzt wurde. Und ich glaube, das ist aber schon jetzt offenbar und nicht von der Hand zu weisen, dass auf jeden Fall da ein Klima geschaffen wurde in dieser Stadt, was möglicherweise dazu geführt hat, dass diese Gruppe sich in der Art und Weise entwickeln konnte und dann auch sich ermächtigt gefühlt hat, diese Taten zu begehen.
Das finde ich ja nochmal eine ziemlich spannende Sache, denn die NPD selber, die war ja dann schon wieder ein bisschen auf dem absteigenden Ast. Die haben zwar noch in Schneeberg und so stark mitgemischt, aber die wichtigen Personen, die auch in Freital angemeldet haben oder dort gesprochen haben, waren zum Beispiel so Leute wie Jens Lorek, der bis 1995 noch in der Partei PDS war, oder Nikos Chavalis, der eher aus so einer Querfrontszene herausgekommen ist. Es war die Bürgerrechtsbewegung Solidarität Büsow in Freital da bei diesen Protesten auch mit dabei, auch mit Schildern gegen die NATO und sowas. Also es war ja auch so ein bisschen so eine Querfrontströmung, die da richtig entweder mitorganisiert hat oder mit dabei war bei diesen Protesten in Freital, was ich nochmal eine andere spannende Sache finde, aber gut.
Das ist in diesem Verfahren, also nur ein Satz noch dazu, das ist in diesem Verfahren tatsächlich wirklich eine spannende Frage, weil natürlich auch da man sich also versuchen kann, über das rein strafrechtliche, diesen Prozess auch da nochmal, muss man da eine Bedeutung zumessen, einfach zu gucken, was für Momente braucht es, damit so etwas passiert. Und wir kennen es ja auch von der NPD, dass es ja durchaus auch Strategien in ihrem Kampf um die Straße gibt, wo sie eben genau nicht als NPD auftreten, aber genau ihre Inhalte transportieren. Und wenn der Angeklagte, der sich eingelassen hat, sagt, ein NPD-Stadtrat hat da organisatorisch an diesen Versammlungen mitgewirkt, dann fühlt man sich natürlich wieder in diese frühen 90er Jahre, wo das genau ihre Strategie war, da damals noch mit anderen Parteien zusammen, um ihre Ziele zu erreichen und die sie dann natürlich auch erreicht haben, wenn man an Rostock-Lichtenhagen und Hoyerswerda zurückdenkt. Also die faktische Abschaffung des Asylgrundrechts ist ja dann auch mitgetragen worden und zwar nicht von den maßgeblichen Parteien der NPD, sondern das haben ja dann die sogenannten Volksparteien verwirklicht. Das ist eine total spannende Frage. Ich hoffe, wir können in diesem Prozess, oder es wird zumindest mit Sicherheit von der Nebenklage auch mal thematisiert werden, solche Fragen auch mal stellen. Inwiefern wir Antworten darauf bekommen, ist natürlich, steht auf einem anderen Blatt.
Diese Woche wurde der Prozess gegen die Gruppe Freital bzw. die Verhandlung erstmal unterbrochen, weil einer der Angeklagten dann krank wurde. Wie geht es jetzt weiter? Wann ist der nächste Verhandlungstag?
Also der nächste Verhandlungstag ist am Dienstag, der 4.4., wie immer 9.30 Uhr da am Hammerweg beim OLG Dresden. Wir gehen eigentlich davon aus, dass der Angeklagte wieder verhandlungsfähig ist. Und dann natürlich am darauffolgenden Mittwoch und am Freitag, also 4., 5. und 7. April geht's weiter, immer 9.30 Uhr.
Wie lange wird sich das noch hinziehen?
Das kann man bei solchen Verfahren ganz schwer sagen. Es ist immer so, dass wenn Angeklagte keine Einlassung machen, sich die Beweisaufnahme natürlich immer ein bisschen vergrößert, weil man dann den Tatnachweis durch Beweise führen muss. Wenn man eben keine Einlassung hat, hier hat sich ein Angeklagter nur eingelassen. Damit ist mit Sicherheit davon auszugehen, dass das Verfahren über diesen September, so wie es bis jetzt vom Oberlandesgericht terminiert worden ist, hinausgeht. Es ist in der öffentlichen Hauptverhandlung auch gesagt worden, dass das Gericht jetzt Termine bis Jahresende bzw. Anfang 2018 machen wird. Das ist immer schwer absehbar. Ich glaube, dass man in 3-4 Wochen eher nochmal eine Prognose abgeben kann. Reicht es aus? Wird es weit darüber hinausgehen? Jetzt würde ich erstmal sagen, ich halte für Ende des Jahres nicht für utopisch, aber ich halte es auch nicht für ausgeschlossen, dass es noch weit darüber hinausgeht.
Dann bedanke ich mich bei Christine Pietschik, Nebenklägerin beim Prozess gegen die Gruppe Freital, für das Interview.
Sehr gern.